Wie viele Wege zu Gott gibt es? So wurde Josef Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., einmal in einem Interview gefragt, als er noch Präfekt der römischen Glaubenskongregation war. Er hat dem Journalisten lächelnd geantwortet: Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Dies zeigt uns auf eine tiefe spirituelle Wahrheit. Gott offenbart sich immer wieder und auf ganz verschiedene Weise. Er sucht ganz individuelle Wege zu den Menschen, auch heute noch. So begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Sendung, bei der es um die Berufung vom indischen Priester, Herrn Dr. Sebastian Tawil, geht. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Ich freue mich sehr auf die Ausführungen von Pfarrer Sebastian und begrüße dich ganz herzlich bei Radio Gloria.
Guten Tag, Andrea. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese schöne Gelegenheit.
Sebastian, du bist schon einige Jahre hier in der Schweiz. Vermisst du deine Heimat und was vermisst du von Indien?
Ja, ich fühle mich wohl überall, wo Menschen sind. Ja, wir sind Abbild Gottes, deswegen wir können und dürfen miteinander gut umgehen, überall in der ganzen Welt, glaube ich. Aber wenn ich in der Schweiz bin, weit weg von Indien, ja, ich vermisse meine lieben Mitmenschen und die Wärme des Landes, wo es die ganze Jahreszeit, ich meine besonders in Südindien, in Bundesstaat Kerala, die ganze Jahreszeit zwischen 20 und 35 Grad warm ist. Hier ist dagegen ziemlich, ja, Winter sehr zu kalt, denn auch inzwischen auch kalte Zeiten. Aber im Sommer fühle ich mich sehr besser wohl hier.
Wie ist es dazu gekommen, dass du Vikar wurdest in Nevels, im Kanton Glarus?
Ich bin hier gelandet. Ich muss vielleicht meine Geschichte ein bisschen erzählen, oder? Ich wurde am 20. März 1951 in meiner Heimatort Chammalamattam im Bundesstaat Kerala in Südindien geboren. Ich bin das jüngste von den 8 Kindern meiner Eltern. Die ältesten 3 Geschwister von mir waren als ganz Kleinen gestorben. Dann habe ich 2 Schwestern und 2 Brüder gehabt. Die Schwestern sind Klosterfrauen in der franziskanischen Klarisinnenorden in Indien, eine einheimische Ordensgemeinschaft im Namen von Heiligen Franziskus und Clara von Assisi. Beide sind Lehrerinnen und gehören zu einer, wie ich eben gesagt habe, dieser einheimischen Ordensgemeinschaft. Eine von dieser Schwestern ist von 5 Jahren plötzlich mit Krebs gestorben. Meine Brüder sind verheiratet und haben 10 Kinder. Davon sind alle 9 verheiratet und haben insgesamt 26 Kinder. Keine Großkinder oder Großneffen für mich, Neffen und Nichte. Davon habe ich erst, als ich in Indien war, 3 schon getauft. Mein Vater ist vor 18 Jahren im Alter von 94 gestorben und meine Mutter von 7 Jahren mit 101 Jahren gestorben. Bis am Ende war sie geistig ganz in Ordnung. Es ist auch am 9. Juli mein ältester Bruder gestorben. Er war 81 Jahre alt, ein Offizier für die Regierung. Er war seit vielen Jahren in Ruhestand, ziemlich gut gesund, aber seit einem Jahr war er einigermaßen krank und ist am 9. Juli im Spital in Indien gestorben. Ich war auch dort für die Begräbnisfeier. Denn über meine Situation in Indien, mein Studium, die Primarschule, habe ich im Dorf besucht. Die Sekundarschule besuchte ich im Nagbardorf, etwa 4 Kilometer entfernt von Hause. Wir gingen zu Fuß. Ich war auch Ministrant in der Pfarrkirche. Wie die anderen Kinder auch, war ich in einigen Vereinen der Kirche engagiert, vor allem in einem Missionsverein, ein großer Laienverein für die Unterstützung der Missionen durch Gebet und Finanzen. Wir sind am Sonntag durch das Dorf gegangen und Geld oder Sachen gesammelt für die Missionen in Indien und im Ausland. Der Hintergrund meiner Berufung bildeten meine Eltern, Geschwister und Großeltern. Sie alle pflegten Ehre und Hochschätzung zu Priestern und Ordensleuten. Die Verbundenheit mit diesen Leuten hat mich sehr geprägt und begeistert für eine solche Berufung. Ich wollte ein Missionar für Indien werden. Die vielen Missionare von meiner Heimatpfarrei haben mich dafür begeistert. Als ich entschieden habe, in das Priesterseminar einzutreten, hatte der Bruder meiner Mutter, selber ein Priester, mir den Rat gegeben, mich für mein Bistum ausbilden zu lassen. Um zu missionieren, konntest du auch später gehen. So habe ich es gemacht und wurde nach 10 Jahren Ausbildung am 21. Dezember 1975 in meinem Bistum zum Priester geweiht. Seither sind 41 Jahre vergangen. Der liebe Gott hat es mir in seiner großen Barmherzigkeit geschenkt. Glücklich bin ich immer, weil ich solche liebe Menschen und auch den lieben Gott um mich habe. Ich erfahre immer wieder, wie die Menschen um mich herum für mich sorgen. Meine Eltern haben den Priestern und Ordensleuten im Dorf ab und zu Geschenke gemacht. Und dabei haben sie gemeint, unsere Kinder werden vielleicht auch irgendwo bekommen, was sie brauchen. Buchstäblich haben meine Geschwister und ich das immer erlebt. Ja, eigentlich nach meiner Priesterweihe war ich als Kaplan oder Vikar tätig in einer Pfarrei des Bistums. Danach wurde ich von meinem Bischof für ein weiteres Studium in Theologie geschickt. Als ich in 2 Jahren mit meiner Meisterschaft in Theologie, Lizenziat in Theologie, fertig war, bekam ich wieder eine Stelle als Vikar in einer Pfarrei für 8 Monate. Danach sollte ich für 6 Monate mit dem Seligsprechungsprozess für die erste heilig gesprochene Inderin Schwester Alfonsa aus meinem Bistum arbeiten. Im August 1980 wurde ich von meinem Bischof für eine weitere Ausbildung nach Rom geschickt. Dort habe ich mich in Kirchenrecht promoviert. Das war nach dem Wunsch meines Bischofs. Noch dazu habe ich Jurisprudenz studiert, dann kehrte ich nach Indien zurück. Da arbeitete ich für 20 Jahre in Indien als Bischofssekretär, Offizial des Bistums, Spiritual für Frauenkloster und für den Heiligsprechungsprozess der Schwester Alfonsa und für den Seligsprechungsprozess für einen Priester von unserem Bistum. Schwester Alfonsa wurde am 12. Oktober 2008 in Rom heilig gesprochen. Ich war auch dabei. Und der Priester wurde nachher in Indien selig gesprochen. In Indien, warum bin ich in der Schweiz wieder gelandet? Darüber möchtest du ja auch wissen, hast du mich gefragt. In Indien ist Seelsorgedienst viel mit Entwicklungshilfe verbunden. Bisher hatte sich die Diözese der Grundausbildung der Bevölkerung gewidmet, indem sie Schulen und verschiedene Kollegen aufgebaut hat. Bisher hatte sich meine Diözese der Grundausbildung der Bevölkerung gewidmet. Erst die Stadt konnte Berufshochschulen betreiben. Jetzt aber hat die Stadt den Vorbehalt dafür aufgehoben. Somit haben wir auch damit beginnen können. Seit Februar 2008 leiste ich im Auftrag meines Bischofs in Indien Seelsorgedienst in der Schweiz, im Moment in Nevels und Eck bei Zürich, und unterstütze finanziell dabei teilweise die Projekte meines Bistums in Indien. Jetzt hauptsächlich das medizinische Versorgungs- und Ausbildungsprojekte des Bistums Palai in Indien. Die jungen Menschen, die geeigneten Prüfungen für technische und medizinische Berufe erlangt haben, bekamen jedoch nicht die Möglichkeit, eine weiterführende Ausbildung zu machen, da keine genügenden Einrichtungen und Trainingscenter in unserer Umgebung vorhanden waren. Um dieses Problem zu lösen, hat jetzt mein Bischof ein Projekt auf die Beine gestellt, welches wir nur mit Unterstützung von Ausland schaffen können. Ein gutes Spital mit 700 Betten und eine Krankenpflegehochschule, das sich zu einer medizinischen Akademie entwickeln kann. Wir wollen Institutionen einrichten, die für die medizinische Weiterbildung geeignet sind.
Sebastian, in Indien gibt es sehr wenig Christen, außer im Bundesstaat von Kerala. Dort sind 40% Christen, davon rund ein Zehntel Katholiken. Warum gibt es gerade in Kerala so viele Christen?
Im Bundesstaat Kerala mit einer Einwohnerzahl von 36 Millionen sind etwa 30% Christen. Davon ist die Hälfte katholisch. Ich gehöre zu dem alten Christentum Indiens, das auf die Evangelisierung durch den Apostel Thomas im ersten Jahrhundert zurückgeht. Die Südwestküste Indiens, wo Apostel Thomas gelandet war, heißt die Malabarküste. Vor der Zeit Jesu waren viele Juden hier. Ja, die Juden waren in dieser Zeit auf der ganzen Welt verstreut. Und so waren sie auch bei uns. Da gab es so immer wieder Schiffkontakte zwischen Mittelost und Indien. Da war es einfach für Apostel Thomas, nach Indien zu kommen. Davon wuchs eine apostolische Kirche in Indien, die hauptsächlich in dieser Gegend der Malabarküste entstanden ist. Der Apostel Thomas wanderte als ein Prediger und wurde an der Südostküste in Madras, das jetzige Chennai, von den radikalen Hindu umgebracht. Sein Grab liegt in der Domkirche von Erzbistum Madras-Mailapur an der Südostküste. Weil der Apostel hauptsächlich im Gebiet des jetzigen Bundesstaates Kerala gewirkt hat, haben wir die meisten Christen Indiens im Bundesstaat Kerala.
Sebastian, die Christen dort, auch die Katholiken, feiern nicht alle so wie wir hier den lateinischen Gottesdienst Ritus, sondern eine spezielle Liturgie in eurer Muttersprache, Malayala. Kannst du etwas dazu sagen?
Ja, dieses alte Christentum Indiens hat von Ursprung an chaldäische oder ostsyrische Liturgie gehabt. Diese Liturgie war vom heiligen Ephrem, der Syrer, geprägt. Aber diese Kirche wurde im 17. Jahrhundert gespaltet wegen der Meinungsunterschiede zwischen den portugiesischen Missionaren, die während dieser Zeit mit der Unterstützung des portugiesischen Königs, das heißt Padroado, in Indien waren. Davon haben wir die lateinische Kirche mit der römischen Liturgie in Indien. Die apostolische Kirche in Indien wurde gezwungen, ihre alte Liturgie zu ändern. Leider war ein großer Teil der alten indischen Kirche, damals von Rom getrennt, wegen dem Zwang der Portugiesen. Der Teil, der trotz dieses Zwangs und der Verstümmelung der Liturgie mit Rom verbunden geblieben ist, heißt heute die Syro-Malabarische Kirche. Dieser Name wurde gegeben wegen ihres Hauptsitzes an der Malabarküste und wegen ihrer von dem heiligen Ephrem der Syrer geprägte chaldäische oder ostsyrische Liturgie. Die Syro-Malabarische Kirche Indiens ist eine von den 23 sui juris, das heißt Innenverwaltungsrecht, Kirchen in der Gemeinschaft der katholischen Kirche. Ihre chaldäische oder ostsyrische Liturgie wurde in Aramäisch, der Sprache von Jesus, gefeiert. Jetzt wird es in der Muttersprache des Ortes Malayalam zelebriert. Der geheimnisvolle Aspekt der heiligen Eucharistie ist hier sehr betont. Hier wird viel gesungen und viel Weihrauch gebraucht. Die sieben Familien der katholischen Kirche sind nach alphabetischer Ordnung die Roman oder Latein, Alexandrien, Antiochien, Armenien, Chaldäen und byzantinischen Kirchenfamilien. Die Syro-Malabarische Kirche gehört zu der chaldäischen Kirchenfamilie der katholischen Kirche. Neulich, ja, am 24. September, war mein Bischof in Nefels. Nach dem Wunsch des Pfarrers haben wir eine Syro-Malabarische Kirche in der Nefelser Kirche organisiert. Er hat in Malayalam, in meiner Muttersprache, die heilige Eucharistie zelebriert. Da waren einige indische Familien mitzubeten und mitzusingen. Ich habe teilweise das alles erklärt und die Leute konnten auch etwas folgen. Und was wir auch Deutsch machen könnten, konnten wir auch einiges auf Deutsch singen und auf Deutsch beten. So habe ich die Leute danach gefragt, war es überhaupt nachweilig? Sie haben gesagt, überhaupt nicht. Es war sehr interessant. So haben wir eine Syro-Malabarische Eucharistiefeier in der Nefelser Pfarrkirche gehabt. Denn wenn ich sage über die getrennten Christen Indiens, ja, sie bleiben als selbstständige Kirche Indiens. Ein Teil davon hat sich später mit der Jakobitischen Kirche in Antiochien angeschlossen und die antiochienische westsyrische Liturgie adaptiert. Ökumenische Verhandlungen für Wiedervereinigung der indischen Kirche dauerte 3 Jahrhunderte. So ein Teil der Gespalteten wurde mit Rom im Jahre 1930 verbunden. Rom hat damals ihre eigene antiochienische Liturgie sowieso als katholisch anerkannt. Diese Kirche heute heißt die Syro-Malabarische Kirche.
Ich würde aber gerne nochmals auf deine Berufungszeit zurückgehen. Kannst du dich noch erinnern, wie hat Gott während dieser Phase zu dir gesprochen?
Da war in unserer Pfarrei eine Missionsbewegung der Laien sehr aktiv. Die heißt Mission League oder Missionsliga mit der heiligen Theresia von Kind Jesus als Patronin. Ich war auch sehr begeistert davon. Die Kinder sind jede Woche in die Familien gegangen und gesammelt Geld und Sachen für die Missionen in Nordindien und im Ausland. Ich wollte auch ein Missionarpriester werden. Die Hintergründe meiner Familie mit vielen Priester und Klosterfrauen von beider Seite, Vater und Mutter, hat mir dafür sehr begeistert. Onkel und Uronkel meiner Vater waren Pfarrer. Und der Bruder meiner Mutter war ein Ordenspriester. Und Bruder meiner Großmutter, Mutter von Vater, war auch ein Pfarrer. Thank you.
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽ.
Und so sind wir zurück in der Sendung, wo es um die Berufung vom indischen Pfarrer Sebastian geht. Er ist Priester in Nevels und in Egg im Kanton Zürich. Und so freue ich mich auf die weiteren Ausführungen von dir, Sebastian. Man sagt, dass man die Wahrheit in der Heiligen Schrift findet. Wie siehst du das, Sebastian?
Die Wahrheit findet man nirgendwo als in den Heiligen Schriften, das heißt unsere Bibel, und in der Lehre der katholischen Kirche danach und der Überlieferung der Kirche. Darüber bin ich überzeugt. Und wenn ich das sagen darf, jeden Tag, ich bin so gewohnt seit vielen Jahren, seit über 30 Jahren, ja, wenigstens 3 Kapitel von der Bibel zu lesen. Das versuche ich immer, damit zuverlässig zu sein. Das ist eine große Begeisterung für mich.
Also das heißt, neben dem Tagesevangelium liest du oder meditierst du die Bibel?
Ja.
Sprich, das Alte und Neue Testament, oder?
Ja.
Wie machst du das?
Ich lese, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann man verschiedene Teile regelmäßig lesen, oder? Aber ich fange mit der Bibel so vom Anfang an. Was ich mache, seit vielen Jahren, ich lese 2 Kapitel von dem Alten Testament vom Anfang an, und ein Kapitel von dem Neuen Testament. Ja, denn fast am Ende des Jahres oder im Laufe des Jahres kommt es, dass ich mit dem Neuen Testament fertig bin. Dann lese ich 3 Kapitel von dem Alten Testament weiter. Das heißt, wenn wir 3 Kapitel von der Bibel täglich lesen können, im Jahr wird die ganze Bibel schon voll.
Mhm.
Das ist meine Erfahrung. In einem Jahr, ich mache eine Runde. Das ist eine große Begeisterung für mich. Ich glaube, das Wort Gottes sollte unser Leben so prägen.
Was denkst du, ist ein zentraler Unterschied zwischen Indien und der Schweiz, also in Bezug auf den katholischen Glauben?
Ich glaube, die katholische Glauben sind der gleiche Glauben. Aber es wird etwas anders gelebt. Das Familienleben in Indien ist sehr lebendig. Dann, das kann man merken, wenn man in Indien einmal das alles sieht. Die Kirche sind voll lebendig. Die Kirche wird freiwillig von den Leuten unterstützt. Sie machen auch das gern. Die Beziehung in der Familie und auch mit den, in der Gesellschaft, es ist mehr persönlich. Hier, ich glaube, in Europa Menschen halten ein bisschen zurück. Aber in Indien ist es nicht so. Wir sind mehr verbunden, ne? Miteinander. Das ist ein Gottes Erlebnis, glaube ich, für unser Glauben, so zu leben.
Sebastian, als du dann dich definitiv entschieden hast, Priester zu werden und deine Familie, Freunde darüber informiert hast, wie waren die Reaktionen?
Meine Familie, die immer sehr große Ehre für die Priester und Ordensleute hatten, die immer viel für sie und die Kirche getan haben. Sie waren sehr froh. Bei uns entsteht die Kirche ausschließlich von der freiwilligen Unterstützung der Gläubigen. Sie waren auch mit der Kirche und der Gesellschaft so verbunden. Sie waren sehr froh, dass ich auch für die Kirche und die Menschen so dienlich sein konnte als ein Priester. Sie waren sehr glücklich darüber.
Sebastian, ein Priester ist da in der Schweiz auch sehr gefordert, wie auch in Indien. Wie sieht jetzt so ein Alltag bei dir aus als Pfarrer?
Für jeden Mensch, das Leben ist ein klein bisschen streng, wenn wir ordentlich gehen, etwas Frucht bringen wollen und Menschen, die lieb sein wollen. Für jeden Mensch in der Familie und Gesellschaft mit unseren verschiedenen Aufgaben, Diensten und alles. Und besonders, ich glaube, für einen Priester muss sein Leben etwas ordentlich sein, damit es gut für die Menschen und für sich dienlich sein und glücklich machen sein. Ich stehe um 4.30 Uhr auf. Dann 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr gehe ich spazieren. Wenn es regnet, gehe ich nicht. Es schneit auch, ich mache das mit einem kleinen Schirm. Hinweg Rosenkranz beten und retour meditieren. Ich habe jeden Tag Thema. Ich folge einer Meditation von Our Daily Bread, das ist unser tägliches Brot, geprägt von kleinen täglichen biblischen Lesungen. Das folge ich seit oder von 1981. Das finde ich sehr begeisterungsvoll. Jeden Tag habe ich ein gutes Thema und ich finde, jeden Tag, Gott sagt mir, was ich am Tag brauche. Denn ich gehe nach der Heiligen Messe gewöhnlich im Pfarrbüro, schaue, wie es weiterläuft mit der Arbeit dort. Ja, wenn ich irgendwo auswärts sein muss für den Dienst, dann mache ich sowieso weiter. So läuft es bis Mittag. Denn Mittag gehe ich zum Kloster Nefels, wenn ich im Dorf bin, zum Essen. Seit ich in Nefels bin, ich habe es so mit dem Klosterleuten, mit dem Guardian und Brüder so abgemacht, dass ich täglich bei ihnen esse. Und monatlich, ich bezahle ihnen. Sie waren auch sehr froh darüber. Ich bin auch sehr froh. So mittags bin ich bei ihnen. Ich habe eine gute Tischgemeinschaft auch. Wenn ich zufällig nicht da bin, ich werde vorher bei ihnen melden. Und Nachmittag bin ich im Büro, wenn ich im Büro gebraucht bin oder wenn ich dort etwas zu tun habe. Denn sonst mache ich weiter in Dorf oder in die anderen Dienste hier oder in Eck bis Abend. Den Abend kehre ich zu meiner Wohnung, wo ich wohne.
Sebastian, was bedeutet dir das Zölibat?
Das Zölibat ist ein Zeichen unserer Hingabe für einen Priester oder Ordensleute. Das ist ein Zeichen unserer Hingabe für Gott, Kirche und Mitmenschen. Ich fühle mich ganz frei für den Dienst Gottes und Menschen. Das hilft mir, alle Mitmenschen als meine Eltern, die Erwachsenen als meine Eltern, andere wie meine Geschwister und die Jüngeren als meine Kinder anzunehmen, ohne Vorbehalt. Ich sehe alle Menschen so.
Du bist im Bistum Chur tätig und Der zuständige Bischof ist der Bischof Vitus. Was schätzt du an ihm?
Ja, Bischof Vitus ist für mich der Vertreter Jesu als mein Vorgesetzter in der Kirche Gottes in diesem Bistum. In Indien mein Bischof. Und wenn ich hier bin, er ist mein Vorgesetzter und Vertreter Jesu Christi. In der Kirche ist es so, dass wir folgen unsere Vorgesetzten in Jesu Namen, der alles im Griff hat und alles zum Guten wenden kann, wenn in seinem Namen alles tut. In seinem Namen tun heißt sicher nach seinem Willen.
Hast du einen Lieblingsheiligen oder Heilige?
Als ich in Indien war, ich war sehr mit dieser Missionsbewegung, Missionsliga oder Liga verbunden. Die heilige Theresia von Kind Jesus ist die Patronin davon. Von dieser Zeit auch habe ich auch viel über sie gelesen und sehr von ihr begeistert. So war ich mit ihr sehr verbunden. Eigentlich werde ich sagen, sie ist meine Lieblingspatronin. Zum Spaß, als ich in der Priesterseminar war, wegen meiner Verehrung für Theresia von Kind Jesus, meine Mitbrüder, Klassenkameraden in der Priesterseminar, haben mir gesagt, ja, du bist eine kleine Theresia. So, wegen meiner Verehrung für Theresia von Kind Jesus, haben sie mir gesagt, daran erinnere ich mich gut.
Ja, Sebastian, du bist immer so positiv, aufgeschlossen und einfach fröhlich. Ich denke mir aber, als Priester bist du enorm gefordert. Von wo bekommst du die Energie?
Ja, meine Familie, die im Hintergrund viel dazu beitragen hat, habe ich darüber erklärt. So, als der jüngste Sohn war ich sehr geliebt und unterstützt von meinen Großeltern, Eltern und Geschwistern, von Lehrern, Lehrerinnen und Seelsorger. Ich habe gelernt, um zu verzeihen und zu helfen. Während meiner Ausbildungszeit hatte der Kontakt mit Gott und den Heiligen immer viel Kraft geschenkt. Ja, ich erinnere mich gut, wo ich war überall in der Schule, Familie, Schule, Priesterseminar, wo ich für Ausbildung war in meinem Bistum. Muss ich wirklich sagen, ich war so geliebt. Das war eine Ermutigung für mich. So, ich konnte immer glücklich sein. Denn, ja, wie ich eben gesagt habe, das Kontakt mit Gott, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Jetzt weiß ich genau, dass die Menschen nicht vollkommen sind. Wir sind auf dem Weg zur Vollkommenheit. Und dafür dürfen wir miteinander helfen. Vor allem die Geduld und die Kraft kommt von unserer Beziehung zu Gott. Weiß ich genau. Durch das Gebet, Wort Gottes, die Sakramenten, vor allem die tägliche Eucharistiefeier. Unsere enge Beziehung zu Gott allein kann uns leuchten lassen, auch am Gesicht mit Lächeln. Ja, ich erinnere mich immer, ja, im Brief des Apostels Paulus an die Philipper, da steht irgendwo genau, ja, wie kann man fröhlich sein? Das ist auch ganz klar erklärt in die Popularübersetzung, die Volksübersetzung des italienischen Bibel. Das habe ich, als ich in Rom war, das hat mir sehr begeistert. Der Apostel Paulus sagt, Fratelli, siete sempre lieti. Ve lo ripeto, Fratelli sempre lieti. Appartenete al Signore. Was heißt das? Das ist auf Italienisch, habe ich gesagt. Das sagt, Brüder, seid ihr immer fröhlich. Ich wiederhole, Brüder, seid ihr immer fröhlich. Wenn man sagt Brüder in Italienisch, aber Paul sagt auch Brüder und Schwestern, alles heißt. Dann sagt er über die Ursache, wie können wir fröhlich sein? Wenn wir einfach lächeln, das ist keine Freude. Aber das kommt vom Herzen. Diese Freude kann man haben, nur, er sagt, gehört zu dem Herrn. Appartenete al Signore. Das heißt, ja, gehört zu dem Herrn. Ich glaube, diese Verbindung mit Gott bringt Menschen Freude, Glück, Frieden und alles, was man braucht, auch heute. Ich bin darüber überzeugt.
Sebastian, wie gestaltest du jetzt deine Freizeit, Ferien?
Ja, ich nutze die Zeit, um etwas auszuruhen, meine Angehörigen und Bekannten zu besuchen und wach genug nachlässig bleibt in meiner Arbeit oder Aufgabe oder Dienst zu tun. Ja, du weißt vielleicht jetzt, ab heute habe ich ein paar Tage Ferienzeit. Deswegen wollte ich diese Zeit für dich auch freisparen. Ja, das ist ein Teil meiner Freizeit oder Ferienzeit. Heute habe ich damit angefangen, dir dabei zu helfen, diese Ausführung oder dieses Interview zu machen.
Danke vielmals, Sebastian. Wie bist du jetzt zu diesem ehrwürdigen Namen Sebastian gekommen?
Den Namen haben mich meine lieben Eltern geschenkt. Ich glaube, das ist auch für alle Menschen. Wir haben nicht unseren Namen ausgewählt, bei der Taufe oder sowieso. Unsere Eltern haben uns einen Namen gegeben. Gewöhnlich, der älteste Sohn der Familie hatte den Namen des Großvaters bei uns. Der zweite vom Vater, wenn er ein Sohn ist, wenn er ein Bub ist. Und von den Lieblingsheiligen der Familie. Und der heilige Sebastian ist bei uns sehr verehrt. Dazu noch ein Bruder meines Großvaters, der Fahrer war, hieß Sebastian. So als ein drittes Kind, ich wurde den Namen von Heiligen Sebastian gegeben. Das alles hat zusammen die Namenswahl geprägt, glaube ich. Ich habe diesen Namen sehr gern und war oft in der Basilika von Heiligen Sebastian in Rom, an der Katakombe von Heiligen Sebastian, während meiner Tätigkeit in Rom. Der Heilige Sebastian ist bei uns sehr verehrt, überall in Herlei, besonders jede Kirche hat ein Heiligen Sebastian Fest.
Sebastian, du warst für den Selig-Heilig-Sprechungsprozess von der Heiligen Alfonso zuständig. Wer war die Heilige Alfonso?
Die Alfonso war ein Mädchen, die im Kloster eingetreten ist, um eine Klosterfrau zu werden. Meine beiden Schwestern gehören zu einer einheimischen Ordensgemeinschaft im Namen von Heiligen Franziskus und Clara von Assisi. Und es ist ein Jahrhundert, seit diese Ordensgemeinschaft entstanden ist. Die Mutter war, als sie klein war, gestorben. Sie ist ein einziges Kind gewachsen unter die Sorge von dem Tante. Und dann, sie wollte auch so gut aufgewachsen. Sie wollte auch eine Klosterfrau werden. Eigentlich die Tante und ein Vater wollte das gern nicht, weil ein einziges Tochter, sie muss ein Glück finden. In einem Familienleben hat man gedacht damals. Aber sie wollte unbedingt. So ist sie, da gibt es auch noch eine Geschichte, wie sie da endgültig entscheiden könnten. Die Eltern auch begeistern konnten. Sie ist in Kloster eingetreten. Sie ist eine Lehrerin geworden. Dann war sie etwas krank geworden. Sie sollte viel leiden. Ich glaube, etwa 10 Jahre hat sie viel gelitten. Aber die Klosterleute, die Mitschwestern, konnten nicht sie verstehen. Aber sie war eine Klosterfrau, die gelitten hat. Alles um Gottes Willen. Sie ist mit 36 Jahren gestorben. Eigentlich, bevor sie starb, auch die Schulkinder sehr begeistert von ihr. Sie waren bei ihr immer zum Beten und gebeten für ihre Prüfungen und alles. Die Kinder haben viel Erfolg gehabt. Und eigentlich, sie haben die Verehrung vorgebracht. Als sie begraben wurde, die Kinder waren am Grab viel zu beten. Dann waren auch viele Leute zum Beten. Denn sie haben erlebt, ja, wir bekommen viele Gnaden. So waren viele Leute da. Und deswegen, weil die Leute das wollten, wir haben, mein Bischof hat damit angefangen, eine Seligsprechungsprozess. Denn viele haben Gnaden bekommen, Wunder passiert. Das alles haben wir in Rom gebracht. Und sie wurde selig gesprochen. Dann habe ich dir gesagt, nach meiner Weiterausbildung, als ich in Indien war, ich wollte auch, sollte auch teilweise mit dieser Heiligsprechungsprozess weitermachen. Sie wurde am 12. Oktober 2008 in Rom heilig gesprochen. Und immer noch kommen viele Leute am Grab zu beten. Das ist in unserem Bistum. Von Bischofstadt etwa 7 Kilometer entfernt ist dieser Ort, heißt Parananyanam. Und es ist eine Begeisterung für die Menschen immer noch. Und sie wird auch immer noch durch ihre Fürsprache, wird Gott viele Heilungen. Sie ist diese, sie gehört zu dieser Ordensgemeinschaft gehören auch meine beiden Schwestern. Sie haben, ich glaube, diese Ordensgemeinschaft hat jetzt ja über 8000 Schwestern im ganzen Welt.
Und im Wachstum?
Ja, sie haben immer noch Berufungen. Das spürt man auch in Indien. Jetzt die Berufungen wieder etwas weniger als damals. Aber trotzdem, in Indien haben wir immer noch Berufungen.
Schön, danke vielmals für deine Gedanken, Sebastian. Ja. Möchtest du noch ein Abschlusswort an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
Ja, was ich sagen konnte, Gott hat uns erschaffen als sein Abbild und glücklich und fröhlich zu sein. Viele Menschen sind traurig oder hoffnungslos, aber das ist nicht im Plan Gottes. Er will alle Menschen erschaffen als Abbild Gottes, glücklich und fröhlich zu sein. Das können wir sein, erst im engen Kontakt mit ihm. Verbunden mit ihm können wir alles überwinden. Dafür hat es alle Möglichkeiten uns angeboten, damit wir mit Gott verbunden sein können. Ja, was Jesus Christus getan hat, wir wissen, er geht immer mit uns durch sein Wort, ja, durch die Sakramente, vor allem die heilige Eucharistie, wo er immer zu uns kommt. Was wir nicht weglassen, oder was der liebe Gott so einlässt, können wir verstehen als Opfer für Gott und unsere Mitmenschen. Das hat Jesus getan. Sein Opfer. Menschen konnten das nicht verstehen. Aber er hat gelitten für uns. Wir wissen das. Opfer für die Leben bringt auch Freude und Glück immer. Für Jesus auch sein Leiden war, ich würde sagen, eine Freude. Weil er hat, als er das Kreuz umarmte, er hat uns Menschen, seine Gebrüder, die Menschheit umgearmt. So er hat mit Freude für unseren Wohl und für unsere Erlösung gelitten, ich würde sagen. Ja. Am Anfang hast du, Andrea, erzählt über den Josef Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Einmal in einem Interview wurde er als er noch Präfekt der römischen Glaubenskongregation war gefragt, wie viele Wege zu Gott gibt es. Er hat dem Journalisten lächelnd geantwortet, wie du am Anfang gesagt hast, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ja, ich würde sagen, er selbst und wir alle Christen wissen, dass der Weg am sichersten zu Gott ist der allein, der es gesagt hat und der allein als einziger in der Menschengeschichte es sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Menschen in seiner Nachfolge, in der Nachfolge Jesu Christi, finden den sichersten und glücklichsten Weg zu Gott und der ewigen Seligkeit mit ihm und allen Mitmenschen, diejenigen, die wir Christen mit unserem Vorbild dazu beitragen können.
Danke vielmals, Sebastian, für diese stärkenden Worte und das Interview. Und dass du auch deine Freizeit uns geschenkt hast, Radio Gloria. Ich möchte mich herzlich bedanken und ich wünsche dir und auch deiner ganzen Familie und der Pfarrei reicher Gottessegen.
Liebe Andrea, ich bedanke mich. Für mich ist es auch ein Segen, glaube ich. Ja? Diese Stunde war eine segenbringende Stunde für mich auch. Ja, bitte für mich, dass ich auch vorbildlich, wie ich eben gesagt habe, als ein guter Priester sein kann. Das ist wichtig. Wir Priester brauchen auch Gebetsunterstützung von euch, von anderen Menschen. Danke. Gott segne dich. Und auch Gott segne uns, damit wir für Mitmenschen Segen sein können.
Sebastian, würdest du uns abschließend noch der Segen geben?
Sicher. Das ist das Geschenk, jeder Priester jederzeit geben kann. Wir können nichts für die anderen Mitmenschen schenken. Ein Segen jederzeit können wir überall schenken. Ja. Himmlischer Vater, wir sind immer dankbar, dass du für uns gibst. Wir sind deine geliebten Kinder. Du hast es so uns angenommen. Himmel und Erde hast du so schön gemacht. Das heute sehen wir besonders am offenen, einen sonnigen Himmel. Auch gestern in der Nacht konnte ich sehen, ja, sternenvoll, deine Wunder, große, wir erleben. Danke, danke. Aber du hast uns das Schönste geschenkt. Als deine Kinder, wir haben das Leben, das zum ewigen Leben wächst. Ja, mach uns überzeugt darüber. Ja, wenn wir mit dir verbunden sind, glücklich sind wir und wir werden die ewige Freude bei dir genießen. Segne uns, besonders Andrea, mich und alle unsere Mitmenschen, damit wir immer glücklich und fröhlich weitergehen können. Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.